Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Dr. Biller weiß alles anders. Und ich sitze gemütlich in meiner Kemenate, draußen regnet's. Und heute ist mal nicht der Karl bei mir zu Gast und er ist auch nicht in Fulda oder wahrscheinlich ist er in Fulda. Heute habe ich einen neuen Gast bei mir. Das ist der Moritz Dunkel und ich freue mich riesig, Moritz, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für deine Einladung. Also für mich ist es jetzt, sag ich mal, das erste Mal, dass ich in so einem Format unterwegs bin wie dem Podcast.
Ja, du hast selber Schuld. Du bist ein treuer Hörer meines Podcasts und hast dann immer gesagt, dass du könntest dir gut vorstellen, hier auch mal mitzumachen. Und da du beruflich ja sehr viel Zugang hast zu neuen Ingredienzien für Nahrungsergänzungsmittel und da unheimlich Bescheid weiß, was so in der Zukunft kommen wird, habe ich gesagt, den muss ich hier mal einladen. Aber zunächst möchte ich dich bitten, stell dich doch einfach mal vor, wer du so bist, was du machst.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich finde das total spannend. Also wie gesagt, Podcast hatte ich vorher noch nie Berührungspunkte in dem Sinne, dass man da, sag ich mal, davor steht, sondern eher, dass man das halt fleißig hört, wie ich auch euren oder deinen Podcast fleißig höre. Und Webinare habe ich ein paar gemacht. Da war ich auch mal Moderator. Das war dann aber eher, ja, ich sag mal, für Geschäftskunden, sage ich mal, und weniger, dass dann auch Konsumenten, sage ich mal, das hören. Aber ja, so zu mir, also ich bin ungefähr, ja, oder fast 15 Jahre in der Branche der Nahrungsergänzungsmittel unterwegs, arbeite heute in einem mittelständischen, ja, Dienstleistungsunternehmen. Da ist der Schwerpunkt auf dem Vertrieb von Nahrungsergänzungsmittelrohstoffen, also alles, was so Vitamine, Mineralien, Extrakte angeht. Aber auf Schwerpunkte gehen wir vielleicht später noch ein bisschen ein. Und ich da mache.
Endlich mal jemand Jüngeres hier bei mir. 15 Jahre Berufserfahrung, dann kannst du doch nicht so furchtbar alt sein.
Nee, das stimmt. Also ich bin Mitte 30 und ich wohne bei Hamburg, also Schleswig-Holstein, genau zu sagen. Und habe eine Frau. Sie ist Krankenschwester, arbeitet im UKE hier in Hamburg und kleinen Sohn, anderthalb Jahre ist er jetzt alt. Momentan Zähne ist so ein ganz großes Thema, deswegen nachts weniger Schlaf, aber da geht ja jeder mal so ein bisschen durch, genau.
Das sprechen wir mal in einer der nächsten Folgen.
Genau, ja. Also ich bin selber, vielleicht das noch dazu, ich bin eigentlich Vertriebler, komme also eigentlich aus dem Vertriebsbereich, habe mich da aber persönlich immer so interessiert für das, was wir da auch wirklich verkaufen und bin dann so ein bisschen mehr da reingerutscht, dass mich das eigentlich mehr interessiert, was auch wirklich dahinter steckt, also was auch so die Studienlage angeht und ob das wirklich auch was bringt und bin da jetzt in der Firma, wo ich arbeite, bin da der Abteilungsleiter für den Bereich Dach und aber so viel sage ich ja jetzt erstmal so zu mir und
Also Dach müssen wir vielleicht nochmal erklären, das sind Deutschland, Österreich und die Schweiz,
richtig.
Das ist vielleicht nicht eben geläufig. Du weißt wirklich tief Bescheid, du gehst in die Sachen rein und kannst viel erzählen über die sogenannten Botanicals, über die pflanzlichen Extrakte und über neue Stoffe. Ja. Und das war für mich auch der Grund, dich einzuladen und ich habe gesagt, das machen wir zum heutigen Thema, um einfach mal so einen Ausblick zu geben, was kommt da in der Zukunft, wie entwickelt sich die ganze Branche und ja, dann hast du mir so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, hast dich intensiv beschäftigt mit dem Podcast und jetzt bringst du ja erstmal Ordnung rein, ne?
Ich glaube, es ist halt immer so dieser Zwiespalt, also wenn man aus der Branche kommt oder sich auch, warum auch immer, persönlich für diese Art der Rohstoffe interessiert, ich glaube, dann fällt es einem vielleicht dann auch mal leichter zu sagen, okay, was kann ich denn eigentlich Gutes für mich tun dann auch im Bereich Nahrungsergänzungsmittel und welche Rohstoffe, welcher Hersteller, wer auch immer, ist denn eigentlich da der Richtige für mich? Und da habe ich zu dir zurückgespielt, Mensch, vielleicht sollten wir erstmal so ein bisschen das Thema der Orientierung angehen.
Idee. Vielleicht sollten wir nochmal sagen, also ihr verdient euer Geld damit, dass ihr an Nahrungsmittelhersteller und dass ihr die Inhaltsstoffe verkauft. Und wenn wir mal jetzt irgendeinen Markennamen nennen oder irgendwas, dann kriegen wir kein Geld dafür.
Richtig.
Das ist keine versteckte Werbung oder so. Das ist einfach ein ganz normales Gespräch. Weder du noch ich kriegen dafür Geld. Warum eigentlich nicht? Ja, müssen wir, da reden wir hinterher drüber.
Ja.
Aber du hast auf jeden Fall einen ganz wichtigen Aspekt gebracht. Du hast nämlich gesagt, du hast die Stellung des Konsumenten eingenommen und des Hörers, der nachher, wenn er unseren Podcast hier gehört hat und auch meine vergangenen Podcasts gehört hat, der dann irgendwo in der Drogerie oder so vor dem Riesenregal steht und nicht weiter weiß. Ich habe das so oft, ich stehe da auch öfter und dann gucke ich mir die Leute an, wie sie dann hilflos die Packungen wenden und nicht wissen, was sie kaufen sollen. Und das war dein Ansatz, wo du sagtest, Mensch, wir müssen irgendwie Orientierung geben.
Ja, ich kann es ja auch einfach selber, also ich war heute einkaufen, heute ist, kann man vielleicht sagen, heute ist Samstag und es ist immer so mein Shopping-Tag quasi für die Familie und dann stehst du vorm Regal und egal in welcher Branche du, glaube ich, beruflich irgendwo unterwegs bist, mal kennst du dich besser aus, mal weniger und im Bereich von den Nahrungsergänzungsmitteln, glaube ich, ist es immer so, dass du stehst vor dem Regal, wie du es halt beschreibst. Man hat da irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal Magnesium und dann steht da irgendwie 1 Gramm. So 1 Gramm Tagesdosis und dann ist das erstmal, okay, ist 1 Gramm viel, ist das 1 Gramm wenig. Dann steht daneben vielleicht eine zweite Packung, andere Hersteller, 0,5 Gramm, also 500 Milligramm. Oh, weniger ist eigentlich schlechter, oder? Oder ist das schlechter? Weiß man das? Ist das...
Ja, insgesamt bin ich ja der Meinung, viel hilft viel. Ne?
Das habe ich
ja auch schon hier öfter mit Karl auch erzählt. Ich finde, dass viele Präparate auch unterdosiert sind.
Ja.
Aber das kann man nicht so generell sagen. Also man kann jetzt nicht zwei Präparate miteinander vergleichen und sagen, in dem einen ist mehr drin ist und das nehme ich.
Genau, richtig. Also was ihr auch schon mal in der Vergangenheit gesagt habt, jeder Mensch ist anders und jeder reagiert auf Stoffe auch anders oder braucht auch andere Dinge.
Mhm.
Und das ist halt ein großer Aspekt. Ich glaube, da kann man jetzt in dem Format des Podcasts weniger drauf eingehen, auf die einzelnen Personen, weil ich würde es halt umdrehen. Ich bin jetzt ein Konsument, der hört deinen Podcast und sagt jetzt, oh, das, was ich gehört habe, das finde ich spannend, das will ich jetzt für mich persönlich umsetzen. Und ich würde dann einfach sagen, okay, ich gehe jetzt in einen Laden meines Vertrauens rein, ist ja egal, wo ich jetzt, sag ich, mich hauptsächlich bewege, bin ich jetzt eher im Reformhaus unterwegs und ja, bin da halt dann auch für meinen Lebensmitteleinkauf, sag ich mal, unterwegs und finde da jetzt mein Nahrungsergänzungsmittel vielleicht oder guck mich da auf jeden Fall erstmal um. Und der nächste ist dann vielleicht eher, warum auch immer, vielleicht mal eher in der Apotheke. Und
ja, das ist ein super Stichwort. Also wir haben ja, ich habe ja eben gesagt, wir wollen Orientierung geben.
Ja.
Kann man generell sagen, ich gehe oder den Tipp geben, geh doch nur in die Apotheke, weil nur in der Apotheke, da kriegst du, die machen ja auch viele Arzneimittel, da kriegst du immer das Beste. Oder kann man sagen, was ist, ich gehe bloß nicht in die Drogerie, gehe bloß nicht zu Rossmann oder Butnikowski oder DM oder so, das ist alles nichts da.
Ja.
Kann man, ist das eine Orientierungshilfe?
Also dadurch, dass wir jetzt in der deutschsprachigen, würde ich auch sagen, so Mikros und so weiter, sondern auch die Schweiz auch vertreten oder.
Ja, ich bin ja nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen
hier,
ich kann ja sagen, was ich will.
Okay. Nein, also. Naja, also ich würde immer sagen, dass ein wichtiger Aspekt ist halt, wo bewege ich mich? Also wem vertraue ich? Also wenn ich meine Lebensmittel und alles, was ich einkaufe, im Drogeriefachmarkt bekomme und da auch kaufe oder wenn ich irgendwie beim Aldi oder wie auch immer, also eher im Discounter unterwegs bin und ich dem vertraue und also was ist eigentlich dein Bauchgefühl, ist glaube ich so ein wichtiger Aspekt. Also wenn du, das wäre so jedenfalls etwas, wo ich sagen würde, okay, ich glaube,
generell können wir sagen, man kann da nicht sagen, im Reformhaus ist es am besten oder genau. In der Apotheke ist es am besten oder so. Es gibt in all diesen Vertriebswegen, auch Internetapotheken oder sonst, da gibt es gute und schlechte Präparate. Also das gibt nicht wirklich Orientierung.
Genau, das ist nämlich so, dass, ich glaube, jeder Mensch hat ein Bauchgefühl und ich glaube, dass man dem auch immer mal wieder zuhören sollte und ich glaube, das ist auch wichtig und insofern ist da, wo man auch sonst unterwegs ist, kann man auch ein gutes Präparat bekommen. Ich glaube, der zweite Punkt ist immer, dass man auch sich angucken muss, wer ist da der Hersteller, weil letztlich, wenn du in der Apotheke unterwegs bist, hast du den großen Vorteil, glaube ich, immer, dass da jemand dich noch beraten kann. Aber wenn du im Internet unterwegs bist, kannst du selber dich versuchen auch zu beraten. Das heißt aber auch, dass du natürlich gucken musst, welches Unternehmen steckt eigentlich dahinter. Also ne, letztlich, wenn du, bleiben wir mal bei der Apotheke in Deutschland unterwegs bist, dann hast du da bestimmte Hersteller, die siehst du vielleicht auch, wenn du an der Apotheke vorbeigehst, an Werbung draußen und so weiter. Und so, jetzt ist, ne, wenn du jetzt aber dann sagst, okay, das ist dann vielleicht dir aber zu teuer, ist denn aber teuer gleich gut? Ist das dann so kann man das so rum einfach sagen? Und dann wiederum gesagt, ist günstig schlecht? Das ist halt.
Ja, was denkst du? Also was wäre deine Empfehlung, wenn ich jetzt als Laie zu dir käme? Würdest du dann sagen, immer das Teuerste kaufen, das ist immer das Beste?
Nein, deswegen da würde ich ganz gerne, also das ist so auch der Ansatz ja des heutigen, also Orientierung einfach geben. Und deswegen, ich würde vielleicht irgendwo mal ganz vorne anfangen, wo ich sagen würde, okay, da würde ich als am skeptischsten unterwegs sein. Also letztlich, ich glaube, wenn wir jetzt gerade über Kosten sprechen, also wenn ich jetzt egal in welchem Format wo ich unterwegs bin, wenn ich da ein Produkt finde und das eine kostet, ich sage jetzt mal 15 Euro, das andere Präparat kostet irgendwie 10 Euro, dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt irgendwie so eine Range. Wenn das nächste 65 kostet, dann muss ich sagen, okay, was kann das denn noch mehr? Also was ist da vielleicht der Unterschied? Aber auch andersrum gesagt, wenn jetzt zwei Präparate in dem Preissegment sind und eins kostet 3 Euro, dann muss ich sagen, da müssen die ja irgendwas ganz anders machen. Und das ist also letztlich, wie man immer so schön sagt, mein Vater hat das auch immer gesagt, alle kochen mit Wasser. Und so ist es dann am Ende des Tages auch. Das heißt, kann das dann wirklich ein gutes Präparat sein, wenn das so viel günstiger ist? Und da bin ich halt bei manchen Sachen einfach auch skeptisch. Also da wäre ich persönlich eher, da wäre ich schon sagen, okay, wenn die Masse in einem gewissen Preissegment ist und etwas anderes nicht, dann muss man halt, da sage ich nicht, dass es schlecht ist, aber muss dann genauer gucken, wie das überhaupt zu diesem Preis überhaupt möglich ist.
Ja, also ich fasse das mal ganz kurz zusammen für die Leute, die uns zuhören. Man muss nicht immer das Teuerste kaufen, aber wie ein Freund von mir immer sagt, Gutes muss nicht billig sein. Und du weißt natürlich auch, dass das gute, qualitativ hochwertige Rohstoffe kosten eben auch Geld.
Richtig.
Das ist ja euer Geschäft auch.
Richtig.
Das kostet Geld. Deswegen, also wenn etwas sehr, sehr günstig ist im Vergleich, dann eher ein bisschen misstrauisch sein.
Genau.
Aber generell kann man nicht sagen, ein günstiges, preisgünstiges Präparat muss nicht schlecht sein.
Genau, und wie gesagt, es geht ja mehr um Orientierung, das heißt, ich stehe jetzt, sag ich mal, am Marktplatz meines Vertrauens und ich finde da jetzt drei Präparate und eins ist super günstig oder eins ist super teuer, dann sage ich ja nur, guck mal genauer rauf, auf die Verpackung. Und was man da als Triggerwörter vielleicht finden kann, darauf gehen wir ja gleich nochmal ein, aber ich fand ein Beispiel, was mich immer wieder persönlich auch ärgert, also da gehen wir ja auch, oder wollen wir auch vielleicht ein bisschen drauf eingehen, es gibt ja immer viele Magazine, die dann vielleicht immer mal schreiben, Mensch, Vitamine und so weiter, das hilft alles nicht. Und ihr seid ja auch in den letzten Folgen da so ein bisschen drauf eingegangen.
Unser Dauerthema.
Ja, das ist auch, also letztlich, wo kommt das eigentlich immer her? Und dann gibt es natürlich auch einfach, ich sag mal, überall gibt es schwarze Schafe und das eine ist dann halt auch wirklich die zu erkennen und das ist, da können wir vielleicht ein bisschen Leitfaden hier auch geben. Und das ist halt, glaube ich, einfach wichtig, weil wenn ein Produkt nicht funktioniert, wenn es nicht hilft, dann ist es am Ende des Tages nicht gut. Und das sollte, und die gibt es leider. Und deswegen ist es meines Erachtens wichtig, das rauszufiltern. Und auf der anderen Seite gibt es aber wirklich sehr gute Präparate, also wirklich auch wahnsinnig große Studien. Also Studienlagen, wo du sagen kannst, das ist wie im pharmazeutischen Bereich.
Aber was sagst du, Moritz, wie erkenne ich die?
Genau.
Woran erkenne ich die? Wir haben gesagt, der Preis ist kein Kriterium.
Erstmal haben wir gesagt, was nicht hilft.
Der Vertriebsweg ist kein Kriterium.
Ja.
Wäre es vielleicht gut, wenn wir noch irgendwas hätten.
Genau. Also, ich sag mal so, wenn man jetzt, also ein Thema ist, glaube ich, Onlinehandel. Ich bin im Amazon unterwegs und wie jeder kauft man da auch mal Produkte ein. Amazon ist nicht schlecht, das heißt auch das, was über Amazon verkauft wird, so, aber wenn ein Produkt nicht aus Europa kommt, also der Hersteller gar nicht europäisch ist, dann ist das schon mal für mich etwas, wo ich sage, oh, da ist eine rote Flagge. Ich weiß, es gibt da auch ne, auch wieder da Unterschiede, aber wenn ich mir zum Beispiel Extrakte angucke, also ich bin ganz großer Fan davon, von Phytocar, die ja wirklich, also ich sag jetzt mal nicht unbedingt Arzneimittel, aber einfach Pflanzen, Extrakte, die einfach wirklich auch helfen, unterstützen, etc. Und wenn ich mir das so angucke, dann ist es halt so, wir haben arbeiten international mit unterschiedlichen Herstellern zusammen und dann ist es so, dann ist es für Europa häufig schwierig, eine Qualität zu bekommen, die wir dann auch einsetzen können. Warum? Jetzt hat man einen Hersteller, der produziert einen Extrakt. Extrakt kann man sich mal so vorstellen, man hat einen Schnellkochtopf, da ist meistens Wasser drin, ich sag mal, Extrakte von Pflanzen ist meist auch noch Ethanol drin, also Alkohol. So, und da tue ich die Pflanze rein und die koche ich. Das ist so ähnlich, wie wenn ich eine Brühe koche. So, da koche ich so lange, bis irgendwann kaum noch Wasser da drin ist und dann, ne, und das ist eigentlich so Extraktion. Das heißt, ich konzentriere das, was ich vom Feld bekomme. Und das bedeutet natürlich alles Gute, das, was ich haben will, aber auch das, was ich vielleicht nicht drin haben will. Pestizide ist, finde ich, mal ein gutes Beispiel, dass, wenn es nicht gerade Bio ist, aber Bio können wir auch gleich drauf eingehen, wenn ich jetzt ein konventionelles Produkt habe und Pestizide da drin sein können, wie gesagt, in Spuren, dann ist es aber nicht so, dass europäisch oder weltweit immer die gleichen Standards gelten. Weltweit gesehen ist es zum Beispiel so, dass wir in den USA andere Grenzwerte haben als in Europa. Weißt du, ich weiß, wir haben im Vorwege mal drüber so ein bisschen gesprochen, aber weißt du, wie viel Pestizide in der EU gelistet sind?
Nee.
Also gelistet sind 1480.
Mhm.
Und wenn man so die Amerikaner, die haben ja, deren höchste Behörde ist die FDA, also die ist auch für die Arzneimittel zuständig. Die, weißt du, was die ungefähr so rausgeben an Pestiziden? So?
Nee.
300.
Ja.
So, also wenn man jetzt, und da kann man jetzt nochmal ganz genau reingehen, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Pflanze sich betrachtet in Europa, wenn die konsumiert wird im Bereich Lebensmittel, dann gibt es für jede Pflanze einen Grenzwert oder beziehungsweise Grenzwerte. Nicht von diesen 1480, sondern von, genau, ich habe eben gerade, oder ich hatte im Vorwege nachgeguckt, 518. Das heißt, es gibt einzelne Grenzwerte. Und dann für die restlichen gibt es allgemeine Grenzwerte beziehungsweise Verbotsregeln. Aber das bedeutet einfach, wenn ich jetzt, sag ich mal, bestimmte Pestizide finde und ich habe einen guten Hersteller, der die wirklich auch untersucht und findet, dann verkauft er das, ich sag jetzt mal, schlechtere Produkt in die USA. Weil da ist das einfach anders geregelt. Das heißt nicht, dass es schlechter ist in dem Sinne, dass jemand das
heißt,
krank wird. Aber
heißt nicht, dass die Konsumenten umfallen.
Das muss man auch sagen. Aber natürlich, wenn ich jetzt sage, für Europa wäre es kein verkehrsfähiges Lebensmittel. Und das ist natürlich dann schon, wo ich sage, okay, das muss ich wissen, weil wir waren eben gerade bei den Preisen und wir waren, und ich hatte dann mal Amazon ins, da habe ich Vorteile, das heißt, ich kann Präparate kaufen, die es vielleicht hier in Europa nicht direkt gibt, aber ich muss dann halt auch gucken, weil wenn ich jetzt einen Extrakt habe oder beziehungsweise wenn ich jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel habe, was deutlich günstiger ist aus den USA, dann kann ich mir schon die Frage stellen, okay, wie kann das überhaupt sein? Und beim solchen Punkten ist es natürlich so, dass der Hersteller, also von dem aus gesehen, der produziert seine Chargen, also das heißt, er produziert Ware und dann analysiert er die und stellt fest, oh, die kann ich nach Europa gar nicht verkaufen. Und dann hat er vielleicht fünfmal hergestellt und fünfmal analysiert und davon kann er ein Produkt dann nach Europa verkaufen. Dadurch wird das für Europa teurer. Und das ist dann halt ein Marker, finde ich, wo ich mal ganz gut sagen kann, okay, wenn ich jetzt da muss ich einfach kritisch sein. Also ich würde nicht immer sagen, das ist dann auch schlecht, aber
ja, das ist, also da ist der Preis dann natürlich schon eine kleine Orientierung.
Richtig.
Und was wir auch sagen können ist, also es besteht die Gefahr, dass eben pflanzliche Extrakte kontaminiert sind mit Mikroorganismen, mit Pestiziden und so etwas. Das sollte von einem Hersteller überprüft werden. Und das kann man aber auf der Packung ja nicht sehen, weil die meisten damit gar keine Werbung machen, dass sie das untersuchen. Sollte eigentlich, ist ja selbstverständlich. Aber wenn man ein Produkt von einem namhaften, sage ich mal, deutschen oder auch europäischen Hersteller hat, kann man mit relativ großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das untersucht ist, entsprechend auch den in strengen europäischen Prüfkriterien entspricht. Also das wäre so eine konkrete Maßnahme.
Genau, also das, glaube ich, gibt dann schon mal ganz gut Orientierung. Das heißt, wenn man das in dem Sinne mal festhält, dann ist Preis schon irgendwo eine Orientierung. Marktplatz nicht unbedingt, aber da muss man halt auch dann immer genauer gucken. Und ich glaube, sich selber informieren ist auch immer wichtig. Bauchgefühl ist immer wichtig. Und ich glaube, das ist dann schon mal ganz gut. Aber dann habe ich ja trotzdem immer noch, ich sag mal, eine große Anzahl an theoretischen Präparaten, die ich dann zu mir nehmen kann. Und deswegen, also vielleicht dann auch nochmal so rumgesprochen, wenn sich Unternehmen Gedanken machen über Produkte, die sie auf den Markt bringen, dann überlegen sie natürlich auch, welche Inhaltsstoffe da drin sein sollen. Und letztlich das, was ich vorhin kurz angerissen habe oder einmal kurz im Satz erwähnt habe, Produkte können natürlich etwas auslösen im Körper. Das heißt, dass manche Sachen sind, sag ich mal, vielleicht von der Oma weitergegeben. Das nennt man ja so im privaten Menschen, ne? Kamille, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Husten, Schnupfen, keine Ahnung, so ein Kamillenbad, das mache ich auch immer, habe ich auch von meinen Eltern. Und die haben das von ihren Eltern. Also, ne? Aber es gibt andere Sachen, wo ich sage, okay, die ihr zum Beispiel auch nennt im Podcast zuletzt. Also ich hatte die letzten beiden Podcasts ja auch gehört, nicht nur zur Vorbereitung.
Hoffentlich nur die, nicht nur die
beiden. Nee, die, also wir können die Spotify-Liste, kannst du dir angucken. Das ist, du bist da immer in den, also auf jeden Fall, was ich da gehört habe, war dann zum Beispiel, also ja, das waren so für mich Rohstoffe, mit denen kann ich was anfangen und ich weiß dann auch, wo ich die herbekomme, aber ich denke immer, das ist dann immer so was, wo ich sage, okay, kann der Konsument dafür was ankommen? Und letztlich ist es dann so, wenn ich sage, okay, ich habe einen Rohstoff, ist der dann wirklich, funktioniert der auch im Körper? Und da gibt es natürlich Studien, die gemacht werden. Das ist, gibt dann, man nennt sowas immer Goldstandard-Studien, das heißt, dann hast du, sag ich mal, dass es Placebo-kontrolliert ist. Das heißt, du hast dann zwei Gruppen und die eine Gruppe nimmt den Wirkstoff und die andere Gruppe nimmt, denkt, dass sie den Wirkstoff nimmt. Und dann kannst du halt immer sehen, ob das, ob das wirklich, sag ich mal, funktioniert oder halt nicht. So, das kannst du dann halt rausfinden. Und diese Studien, die gemacht werden, die werden meistens mit den sogenannten Markenrohstoffen gemacht. Markenrohstoffe sind dann letztlich Rohstoffe, das können dann auch Extrakte sein, wo das an einer Universität getestet wird oder an einem Krankenhaus, je nachdem, welche Untersuchungen du halt machst. Und man dann rausfindet, dass diese wirklich einen Effekt bringen. Also ne, man kann dann zum Beispiel Blutuntersuchungen machen, Stuhluntersuchungen, aber meistens gibt es auch noch einen Fragebogen dazu, wo dann, sage ich mal, Sachen abgefragt, geht's dir wirklich besser? Also ne, das eine ist, dass du vielleicht Cortisol wiederfindest, das ist das Stresshormon, so, und das heißt, ne, geht das hoch, geht das runter, bleibt das gleich? Und das zweite ist, dass du dann halt auch sagst, okay, wie geht's dir denn persönlich? Also ne, wenn da irgendwie nur das Hormon geht runter und du sagst, ja wunderbar, dann habe ich...
Das ist wurscht. Ja. Also im Endeffekt ist ja das eigene Befinden am wichtigsten. Ne? Das ist ein ganz wichtiges Kriterium.
Ja, absolut. Also ich würde nicht sagen, es ist das Wichtigste, aber es ist halt, am Ende hilft es nicht, das eine nur zu machen und das andere sein zu lassen. Ich glaube, guck dir beides an und so. Und dann hast und daraus kann, und da hast du dann halt wirklich am Ende des Tages, wenn du das gut machst, dann... Ja, und dann patentierst du das Ganze und meldest alles an, dass das alles geschützt ist und so weiter. Das kostet alles auch Geld. Da warst du ja eben gerade, hast ja auch gesagt, okay, manche Rohstoffe sind dann, oder beziehungsweise Fertigprodukte sind dann ja auch deswegen etwas hochpreisiger. Weil hier ist genau der Punkt. Also ich habe ein Extrakt, jetzt bleiben wir mal bei den Botanicals, und ich habe ein Extrakt und letztlich der eine ist, da glaubt man, dass das funktioniert. Und bei dem anderen, da weißt du das, da hast du es nachgewiesen. Und jetzt andersrum, oder ich sag mal, aus der Kette heraus des Herstellers, des Rohstoffes weiter, geht es an den produzierenden, ich sag mal, Nahrungsergänzungsmittelhersteller, und der schaut, was setzt der ein. Also viele haben eine riesige Entwicklungsabteilung und da wird analysiert, Galenik, also passt das in die Kapsel oder was auch immer. Und da sitzen aber auch Leute, die wirklich, und das finde ich in der Branche halt so faszinierend, also wirklich auch an Universitäten hätten sonstiges studieren, also hier beibringen können, also wirklich, die haben wirklich viel drauf. Also da bin ich immer ganz begeistert, wenn du dich mit den Leuten unterhältst. Und die sitzen in dem Bereich Nahrungsergänzungsmittel und die schauen sich dann wirklich kritisch diese Rohstoffe an und sagen, das wirkt und das wirkt nicht.
Mhm.
Und
Und ja. Also der Verbraucher, der arme Verbraucher, der wenig Möglichkeiten hatte, viele der Dinge zu überprüfen, die wir gesagt haben, hat hier aber einen Ansatzpunkt, einen ganz konkreten. Wir hatten ja im Vorfeld drüber gesprochen, das kann man relativ einfach ja erklären. Ich erkläre das immer sehr gern am Computer.
Ja.
Also früher wusste man ja auch nicht, welchen Computer soll ich kaufen, weiß ich auch heute noch nicht. Ich gehe irgendwo hin, will einen neuen Computer haben. Ja. Und dann gab es immer so einen Aufkleber früher, Intel Inside. Das war der Prozessor, das Herzstück des Rechners. Und dann wusste ich immer, ja, wenn der da drin ist, dann ist das eine gute Sache.
Ja.
Dann kannst du auch den Rechner nehmen, weil das ist das Allerwichtigste, dass der Prozessor stimmt. Und inzwischen gibt es auch so ein Pendant im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, sogenannte Branded Ingredients. Das klingt jetzt wie gebrannte Mandeln. Aber gemeint ist damit eben, dass Hersteller Studien durchführen, dass sie ihre Wirkstoffe untersuchen, denen einen Namen geben. Wir können leider mal ein paar Beispiele nennen. Und das kann man auf der Packung erkennen. Da steht dann richtig drauf, Name, da steht dann nicht, was weiß ich, über Safran haben wir gesprochen, ne? Da steht dann nicht Safranextrakt, da steht dann zum Beispiel Afron. Das ist so ein Branded Ingredient.
Genau, und dann hat man, also wenn du gerade, weil du Safran angespielt hast, Safran kommt halt, also kann in unterschiedlichen Ländern angebaut werden. Man weiß, also heutzutage habe ich letztens so eine Dokumentation über die Schweiz gesehen, da geht das auch. Iran ist da bekannt. Spanien ist da wahnsinnig bekannt. Paella, meine Frau ist Spanierin, deswegen, also das kenne ich dann auch nur zu gut. Aber das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Afron, das wird halt in Spanien angebaut. Also das ist nicht nur so, dass wir hier über eine Extraktion sprechen, die vielleicht hochwertiger ist. Also wie gesagt, aus der Perspektive des Konsumenten, vielleicht ist das was. Sondern ich habe da jemanden, der baut es in Europa an und es wird in Europa extrahiert. Das heißt, ich habe wirklich alle Qualitätsstandards, die ich erfüllen muss. Und wenn man das auch so heute, diese Vertical Integration, das heißt, wie nachhaltig ist das und so weiter, ist das natürlich dann auch einfach ein wahnsinniger Vorteil. Denn jetzt muss man nicht unbedingt den Afron, muss man jetzt nicht unbedingt kennen, aber wenn ich jetzt ein Produkt habe, da steht das drauf, da weiß ich schon, oh warte mal, da hat sich jemand Gedanken gemacht, weil Markenrohstoff. Und da muss man wirklich sagen, die Studienlage ist richtig gut. Also die haben richtig viel Studien gemacht, die neueste. Da wird zum Beispiel Melatonin getriggert. Das heißt, Melatonin ist ein Hormon, was...
Das Einschlafhormon.
Richtig, genau. Und das ist, wird auch immer wieder diskutiert, ob das nicht ein Arzneimittel ist oder Sonstiges. Und es gibt im Phytobereich, gibt es eigentlich gar keine richtigen, also wir hatten mal eine Studie oder wir hatten mal versucht, aus Pistazien, kann man das rausziehen? Es ist so, dass wir das versucht haben in Italien, jeder, der mal auf Sizilien war, der hat das, hat vielleicht diese, es gibt so ein Gebäck, da ist auch, sind auch Pistazien, die sind super lecker. Das heißt, da ist auch ein Anbaugebiet und das haben wir mal untersucht, aber jede Produktionscharge, also wenn du so eine größere, also du erntest und dann hast, nennst du das irgendwann eine Charge, so und das, und alles, was wir untersucht haben, es war immer variabel. Also es war nie, dass du sagen konntest, es ist konstant. Und das haben wir, es gibt so zwei Studien aus dem Iran und dann war das so unser Aufhänger, weswegen wir gesagt haben, und was wir festgestellt haben, und das ist das Problem häufig bei Phytoka, du kannst schlecht rausfinden, wo kommt eigentlich der Wirkstoff her. Und ich weiß, es ist jetzt sehr viel Nerd-Talk, aber bei Pistazie weiß ich, dass es einfach nicht geht. Die Chargen, jede einzelne Ernte ist anders. Und das heißt, ich kenne einen Markenrohstoff, der so benannt ist, deswegen muss man da auch, man kann nicht pauschal sagen, ist auch wieder alles gut, aber da weiß ich, das ist meines Erachtens zugesetzt, weil anders geht es so nicht. Aber zurück zu Afron, die Studie, die gemacht wurde, die zeigte, dass sich das Melatonin, dass getriggert wird, dass Melatonin produziert wird. Das heißt, weil Afron wirkt in dem Sinne beruhigend, also es gibt da gewisse Wirkstoffe drin, die müssen natürlich standardisiert werden, deswegen halt Markenrohstoff, weil du jede Charge kannst du nachvollziehen und das haben sie halt gemacht. Und das bedeutet, dass du da wirklich deine, ich sag jetzt mal, Melatoninproduktion auch mit anregen kannst. Das ist dann meines Erachtens ein wirklich tolles Beispiel von einem Rohstoff, wo du sagen kannst, wow, das wird in Europa produziert, da werden wirklich Studien gemacht und es gibt immer wieder neue Studien. Das ist jetzt, die ist jetzt gerade erst veröffentlicht worden. Also das ist
ja, eigentlich ist das ja gar nichts Unbekanntes. Das ist ja etwas, was jeder kennt.
Ja.
Ne, jeder Fernsehkoch empfiehlt immer, nehmen Sie ein gutes Olivenöl.
Ja.
Da heißt es immer, nehmen Sie doch einfach, es muss ein gutes Olivenöl sein.
Ja.
Und da wird ja schon deutlich, es gibt bei den Naturprodukten Riesenunterschiede.
Ja.
Und wenn da ein Hersteller seinen Namen drauf klebt und dem einen Namen gibt, kann man eben davon ausgehen, dass das immer Studien da sind, dass die Qualität untersucht wurde. Und das, was du eben gesagt hast, diese natürliche Schwankungsbreite, das kennen wir ja vom Wein. Ne? Jeder Wein, jeder Jahrgang schmeckt anders.
Richtig.
Aber das kann man in dem Bereich ja auch im Arzneimittelbereich bei den Phytos, da gleicht man das aus, da untersucht man die Leitparameter und bei der Extraktion kann man das beeinflussen.
Richtig, genau. Also da gibt es ja das sogenannte Drogen-Extrakt-Verhältnis, das heißt, die Droge ist immer der Rohstoff, also die Pflanze.
Ja, aber wenn da nichts drin ist, kannst du das eben verändern. Ne? Dann nimmst du eben mehr Droge und kriegst weniger Extrakt draus. Ja.
Ja, genau. Ja, es gibt ja, wenn du so manche Nahrungsergänzungsmittel dir anguckst, dann steht da hinten auch drauf 4:1 ist das Drogenextraktverhältnis. Das heißt, 4 Teile Rohware wird zu einem Teil Extrakt. Und dann weißt du halt, aber ne, jeder, der einen Garten hat, weiß, okay, wenn die Sonne scheint, ne, wächst die Blume vielleicht mehr, aber wenn ich dann halt ein schlechtes Jahr habe, dann halt weniger. Und das bedeutet dann halt auch, dass in der einen Charge vielleicht mehr Wirkstoff drin ist und im nächsten Mal halt nicht. Und das heißt, es ist total variabel, ob mir das auch hilft. Und jeder Konsument hat das ja vielleicht auch schon mal festgestellt, der dann vielleicht ein Nahrungsergänzungsmittel genommen hat und gesagt hat, einmal hat es mir geholfen und einmal nicht. Und warum ist das eigentlich so? Und deswegen, genau, also und wenn ich das so, und deswegen glaube ich, ist das halt auch wichtig, dass man dann halt auch sagt, okay, es gibt eine gewisse Orientierung auch für deine Zuhörer, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt also die Lithium-Folge zum Beispiel, da hattet ihr über SOD gesprochen, also Superoxid-Dismutase heißt das, totaler Zungenbrecher.
Ja.
kann man sich immer, also...
Aber da es die Endung Ase hat, weiß man sofort, das muss ein Enzym sein, ne?
Richtig, genau. Genau, Superoxid,
im Grunde, wenn man es ein bisschen aufschlüsselt, dann
ergibt sich, was es
ergibt,
kann.
Ergibt sich das und es verliert so ein bisschen den Schrecken.
Ja, genau. Weiß nicht, ob auflösen oder nicht. Also, ja, kann jeder googeln. SOD abgekürzt, Superoxid-Dismutase. So, und da gibt es halt Markenrohstoffe. Ich würde jetzt einfach mal einen nennen. Tetra-SOD. Er kommt auch aus Spanien. Man merkt noch eine kleine spanische Affinität. Aber
wenn du da mal nicht voreingenommen bist.
Ja, meine Frau wird den Podcast auch hören. Die wird wahrscheinlich auch, die wird das allen erzählen. Aber okay.
Das kommt mir ja spanisch vor. Ja,
absolut. Naja, also auf jeden Fall. So, und da habe ich einen guten Rohstoff, wo SOD drin ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist jetzt wie gesagt ein Beispiel, da gibt es auch andere SOD, also Hersteller, die ein SOD-Präparat haben, wo eine Marke hintersteckt. Aber was ich sagen will, ist, wenn man den Podcast hört und sagt, Mensch, ne, also SOD ist letztlich dafür verantwortlich, dass ich mehr Energie habe, also in der Zelle, so kann man es vielleicht ganz kurz betiteln, und hilft
ja,
auch.
Und es ist das wichtigste Schutzsystem auch, ne, des Körpers, also vor
Entzündung.
Vor freien Radikalen.
Ja, genau. Und da aus freien Radikalen kannst du dann wieder Entzündung. Also letztlich, genau, das ist so der Mechanismus und insofern wahnsinnig wichtiger Baustein. Und das Tolle ist, dass der Körper das selber produzieren kann. Aber in manchen Herausforderungen, und die Herausforderungen können wahnsinnig natürlich sein. Schwangerschaft, sage ich einfach immer. Also ich finde, das ist so ein Top-Beispiel, weil du da ja auch, da ist jedem klar, Folsäure oder Folate zu nehmen. Und bei anderen Sachen ist da, ja, da regelt das schon die, je nachdem, was du isst, wenn du dich gesund ernährst. Und dann denke ich mir immer, ja, bei manchen Sachen haben wir schon gelernt, dass man da vielleicht mehr machen muss. Und SOD ist, finde ich, dann auch mal ein toller Rohstoff. Wie gesagt, und wenn man das jetzt hört, dein Podcast, so sind wir ja da rangekommen. Die Lithium-Folge, wie gesagt, gerne nochmal nachhören, falls der eine oder andere da nochmal Bedarf hat. Und wenn man da jetzt sagt, Mensch, welcher Rohstoff ist das denn? Wo kann ich den bekommen? Welcher ist denn dann auch gut? Dann, wie gesagt, nach Markenrohstoffen Ausschau halten. Die werden meistens noch mit so einem R für registriert, gekennzeichnet, so ein kleiner Kreis, da ist ein R drin, oder TM, Trademark, gibt es dann häufig auf der Verpackung dann nochmal nachzulesen. Und dann kann man dann schon mal sehen und sagen, oh, da hat sich ein Hersteller jedenfalls Gedanken gemacht. So, und wenn man dann der Marke vertraut, dann ist es halt, ja, das, was wir am Anfang gesagt haben, was sagt das Bauchgefühl? Ich bin in meinem Habitat, wo ich jetzt irgendwie gerne bin, Drogerie, Reformhaus, wie auch immer, und ich finde jetzt eine Packung und da steht halt schon mal, da steht Marke drauf und so weiter, dann weiß ich schon mal, der Hersteller hat sich Gedanken gemacht und dann kann ich davon schon mal eher ausgehen, wie gesagt, Preis hat mir eben auch gesagt, aber dann habe ich schon mal so Anhaltspunkte, wo ich sagen kann, das ist ein gutes Produkt. Ich weiß aber auch, dass manche Unternehmen, die sagen, sie wollen die Marke nicht draufschreiben, weil sie sagen, das würde so ein bisschen verwässern, ihre eigene Identitätsmarke. Jeder ist da ja auch mal anders.
Können wir nur appellieren an die Hersteller, das draufzuschreiben und auch ruhig was über die Kontrollen draufzuschreiben, was sie da machen.
Richtig.
Denn einen Punkt haben wir noch vergessen, es gibt ja nicht nur Rückstände in den Extrakten. Wir haben auch ein großes Stabilitätsproblem, kann man sich vorstellen. Ne? Denn diese Packungen, die da hergestellt werden mit irgendwelchen Kapseln, die sind ja 3 Jahre oft im Umlauf, im Handel, die sind 3 Jahre haltbar.
Ja.
Und da gibt es immer wieder Probleme. Da gibt es einen Abbau, also Vitamin A ist so ein Kandidat, das nimmt immer enorm ab. Vitamin B12 nimmt ab. Und gute Hersteller tun von Anfang an schon etwas mehr rein und versuchen auch so eine, du hast eben das Wort Galenik gebraucht, ne, das ist die Darreichungsform, die versuchen eine Galenik zu finden, wo das geschützt ist, wo eine Kapsel nehmen, die vielleicht farbig ist, dass die auch mal in der Sonne liegen kann oder die irgendwelche Stoffe noch hinzutun, die das schützen.
Richtig.
Und alles das kann man sehen auf der Packung.
Genau, deswegen, also ich glaube, dass man, das war ja auch das, was du eben gesagt hast, natürlich dann eher europäischen Herstellern vertrauen kann. Insofern natürlich auch, wenn man es irgendwie so made in Germany, dann ist das meistens auch schon mal ein Garant dafür. Aber wie gesagt, ich glaube, das sind immer mehrere Bausteine.
Ja, und was auf gar keinen Fall heißt, also wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, heißt es nicht, dass das alles Schrott ist.
Richtig.
Denn ich hatte in der vorletzten Folge ja eben, da ging es ja um Lithium, eigentlich heißt es ja Lithium, wusstest du das?
Na, echt?
Ja, das heißt eigentlich Lithium, die Lateiner wissen das, aber egal, jeder sagt Lithium und ich sage das auch weiterhin, das flutscht auch besser. Da hast du ja, weil es in Europa einfach ein Arzneistoff ist, da hast du gar keine Auswahl. Da musst du übers Internet gehen, wenn du da Lithium-Orotat bestellen willst. Und dann musst du unsere Qualitätskriterien, kannst du dann nicht einhalten.
Absolut. Deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass man jetzt sage, oder dass ich sage, alles andere ist schlecht, sondern man muss da halt drauf gucken. Aber ich glaube, wie ich vorhin mal gesagt habe, ne, man kauft etwas ein und bei dem einen kennst du dich aus, bei dem anderen nicht. So, wenn du dich da nicht auskennst, dann ist, glaube ich, kannst du alles anlesen. Das ist immer so das, was ich auch immer sage, wenn du dich gesund ernährst, wenn ich mir dann meinen Lebensstil angucke, ich bin nächste Woche auf Geschäftsreise und dann nochmal im September bin ich 2 Wochen weg, da habe ich nicht immer die Zeit. Wenn ich morgens stehe ich früh auf, Hotel, da schnell frühstücken, dann zum ersten Kunden, dann zum nächsten Kunden, dann ist die Mittagspause gar nicht vorhanden. Ja, natürlich, selber kochen, das mache ich zu Hause. Aber das schaffe ich in meinem Lebensstil gar nicht. Selbst wenn ich
so ein Messeessen gilt ja als sehr gesund.
Ja. Also Currywurst, Pommes und
Currywurst, Pommes, da ist Kurkumin drin.
Ja, gutes Stichwort, Kurkumin. Kurkuma hattet ihr beim letzten Mal ja auch schon mal besprochen und auch davor schon mal, aber letztlich ging es ja beim letzten Mal auch um das Thema der Entzündungsreduzierung.
Genau, das ist ja, haben wir gesagt, das ist ein grundlegender Prozess, den man in den Griff kriegen muss.
Ja, das stimmt, wenn ich mir das auch vorstelle, ich habe Schmerzen, ich will aufstehen und das ist ja auch das, was wir besprochen hatten. Der Knorpel regeneriert sich dann, wenn ich mich bewege. Jetzt tut es aber weh, Entzündung rausholen, ja, das reduziert den Schmerz, aber eben gerade, also letztlich braucht das ja auch etwas Zeit. Es gibt aber auch Rohstoffe, die dann halt, ich sag mal, etwas neuer sind. P Peer zum Beispiel, also der ein oder anderen kennt das vielleicht schon, der sich in der Branche ist, aber wahnsinniger Zungenbrecher. Also Peer hat nichts mit Erbse zu tun, aber Palmethylethanolamid. So, Gott, langes Wort, hat was mit der Palmsäure zu tun, kommt auch im Palmöl drin vor, aber kann auch anders hergestellt werden, Kokos oder etc. Und dieser Stoff wird selber vom Körper produziert. Also da, wo man einen Schlag bekommt, da wird dieses Peer wird ausgeschüttet und reduziert dann den Schmerz. Also es wirkt auf den cannabinoiden Rezeptor. So ist eigentlich so die Wirkungsweise. Man hat den gefunden halt, als man so die Wirkungsweise von Cannabis und THC nachgewiesen hat und hat dann danach festgestellt, oh, der Körper macht das auch selber. Deswegen auch ein natürlicher Prozess. Und dieses Peer kann zum Beispiel hinzugefügt werden zu Kurkuma. Das heißt, du hast auf der einen Seite diese Entzündungsreduzierung und das Wichtige ist aber dann, dass du dich auch bewegst. Aber wenn du Schmerzen hast und wie gesagt, Peer reduziert dann den Schmerz, also deswegen ist das es ist ein natürliches Produkt und es ist eine tolle Kombination. Also dahingehend auch wiederum, also du auch nicht nur ein Markenrohstoff, sondern vielleicht auch mehrere helfen da wirklich dann auch in der Kombination.
Ja. Moritz, ich freue mich total, dass du jetzt doch noch mal uns so ganz kurz die Tür öffnest in euer Lager und dass wir noch mal sehen, was da noch auf uns zukommt. Die Kritiker werden natürlich sagen, oh, ein Schmerzmittel, das ist doch ein Arzneimittel. Aber ich finde das völligen Quatsch immer, diese Unterscheidung zwischen Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmitteln oder weil das ist ein Übergang. Ich sage, jedes Glas Wasser hat eine pharmakologische Wirkung.
Ja, ja, ja. Und die Dosis macht auch das Gift. Also das muss man auch dazu sagen. Aber
gut, dass man jetzt wirklich chemische Wirkstoffe jetzt als Nahrungsergänzungsmittel verkauft, das gehört, ist verboten und das gehört auch weiterhin verboten. Das finde ich auch okay. Ja. Aber es gibt einen eben Übergangsbereich und das ist dieses natürliche Vorkommen, was du ja eben schon erwähnt hast.
Richtig, und da geht das ja auch immer weiter. Also es ist ja nicht so, also letztlich ist das eine, was man vielleicht so ein bisschen gelernt hat, andere Sachen sind dann eher neuer und durch Zufälle findet man natürlich auch was. Also uns ist das auch passiert, wir haben aus einem Pilz, also es gibt den Tremella-Pilz, der wächst auch bei uns, sieht ganz interessant aus, sage ich mal. Aber in dem Pilz, da wird Hyaluronsäure ausgebildet. Und Hyaluronsäure kennt der eine oder andere von der Nivea-Werbung. Und da eher im kosmetischen Bereich natürlich anzuwenden. Aber Hyaluronsäure kann halt auch im Körper helfen. Oral eingenommen. Und da muss man aber unterscheiden. Dieses Tremella ist halt, wie gesagt, natürlicher Pilz, der produziert das und die Hyaluronsäure hat eine gewisse Kettenlänge, da redet man über das Molekulargewicht, also umso höher das ist, umso, wie gesagt, länger ist die Kette und das Interessante ist, dass dieser Pilz diese sehr lang ausbildet und diese Länge hat dann im Körper wiederum kann vom Körper wiederum aufgenommen werden, also letztlich kann man das halt auch über anderen Herstellungswege Hyaluronsäure herstellen. So wird es jetzt häufig gemacht. Also
ja, wir müssen vielleicht dazu sagen, dass die meiste Hyaluronsäure, früher jedenfalls, weiß ich, aus Hahnenkämmen, aus dem Kamm des Hahns hergestellt wurde. Und das ist natürlich sensationell, wenn es so etwas auch aus Pilzen gibt und nicht unbedingt synthetisch oder aus den armen Hahnenkämmen hergestellt wird.
Genau, also absolut. Und das ist, das ist halt, was die Natur uns zu bieten hat. Also, und ich finde, das ist halt so das Spannende. Und Hyaluronsäure, da gibt es, also eine Studie zeigt zum Beispiel, es gibt der eine oder andere kennt vielleicht die Nacktmulle. Man hat rausgefunden, dass die Nacktmulle länger lebt, weil sie diese langkettige Hyaluronsäure bildet. Also, das hat was mit dem Alterungsprozess, kennt man so aus der Kosmetik zu tun, aber in anderen Zellen wird Hyaluronsäure halt auch verwendet, auch im Gelenkbereich.
Im Gelenk. Wir haben in der letzten Gelenkfolge haben wir drüber gesprochen, mit Hans-Joachim Stürzbecher, zu Gast war, hatten wir auch die Hyaluronsäure erwähnt.
Ja, und letztlich ist es so, die Hyaluronsäure wird vom Körper selber ausgebildet. Das heißt, ein natürliches Produkt. Und das finde ich immer ganz wichtig. Wir reden über ein natürliches Produkt. Und jetzt sehen wir, dass in der Natur wird es auch ausgebildet. Und das ist das, was dann spannend ist. Oder es gibt, Rohstoffe, also jetzt wird zum Beispiel diese anderes Thema, Abnehmspritze. Es liest man immer mal wieder. Wenn nicht, ich lese das manchmal und so diese Artikel und dann steht da drin, dass das ja so toll sei. Und ich denke mir, das hat so viele negative Aspekte. Das ist unglaublich, dass man das als positiv verkauft. Natürlich, die wirklich starkes Übergewicht haben, da kann das vielleicht eine Möglichkeit sein, aber es hat natürlich immer, wenn das so schnell geht, hat das doch auch einen negativen Effekt. Da müssen doch Menschen auch wirklich sagen, oha, und dass das nicht besser aufgeklärt wird. Es gibt aber da wiederum natürliche Stoffe. Also
ja, also wirklich ja. Nur im Krankheitsfall. Also die genau. Krankhafte Adipositas ja. Unter der Kontrolle des Arztes, aber nicht als Lifestyle-Spritze.
Richtig, und letztlich wieder die Natur, es gibt uns die Möglichkeit, also wenn man sich den Metabolismus anguckt, das ist, ich esse was und dann zum Beispiel, wenn man sich den Blutzucker anguckt, dadurch wird er ja getriggert, das heißt, ich esse was und der Blutzucker geht nach oben und wenn er wieder nach unten geht, dann habe ich Hunger. So, und das ist ein natürlicher Prozess, das ist wunderbar. Was ist dann aber, wenn ich da wirklich reingucke, was passiert da? Ich habe letztlich ein Enzym, der sich, sage ich mal, um den Zucker kümmert, der in der Nahrung ist und der das, ich sag mal, verfügbar macht für den Körper, dass der Zucker aufgenommen werden kann. Und zwar in die sogenannte Glucose, also der Zucker, der Einfachzucker, der dann halt im Blut vorhanden ist. Und wenn ich aber diesen Prozess entschleunige, bedeutet, dass ich nicht das verbiete, dass die Glucose oder beziehungsweise dass der Zucker in meinen Körper kommt, sondern dass ich einfach es schaffe, dass ich nicht diesen Zuckerpeak habe. Wenn ich das schaffe, dann habe ich nicht immer wieder diesen Heißhunger. Und da gibt es Rohstoffe, die da letztlich für helfen. Aus der zum Beispiel Maulbeere, aus dem Maulbeerenblatt wird das gewonnen. Und das ist ganz spannend, weil du letztlich damit, und du nimmst es vor der Mahlzeit an, wir haben das selber in der Firma getestet, das war ganz interessant. Wir hatten von einem Partner von uns, der hatte uns dafür mal Kapseln geschickt und hatte uns das mal erzählt. Und der eine von uns, der aus dem Vertriebsteam, der hat gesagt, ja, er probiert das mal. So, und dann, wir haben immer montags unser Meeting und er hat das dann genommen, hatte uns das nicht, wir hatten das irgendwie vergessen. So, er hat es irgendwie nach Hause genommen und naja, wie es immer so ist. So, und wir haben bei uns immer diese kleine, jetzt Schleichwerbung, Rittersport, kleine Tafeln immer bei uns im Besprechungsraum sitzen und da wird immer regelmäßig dran genascht. Es ist ja montags vormittags, die Leute haben Hunger, es ist noch nicht mehr Mittag, aber es ist halt kurz vor Mittag. Und dann ist das Meeting vorbei und er sagt, Leute, ich wollte nur ganz, ganz kurz, ich habe das genommen und ich habe noch keinen Hunger. Ich habe wirklich, und wir, okay, also, und es funktioniert schnell. Das ist nicht, ja. Das ist letztlich ein ganz normaler Mechanismus. Wie gesagt, ich esse etwas, es werden Enzyme ausgesendet, die Zucker spalten, damit ich den Zucker aufnehmen kann. Der pusht dann meinen Blutzucker nach oben, ne, wie gesagt, dann normalerweise Insulin und den zieht den Blutzucker wieder runter, ist ein natürlicher Prozess, super, so soll es auch sein, aber wenn der Blutzuckerspiegel nach unten geht, habe ich irgendwann wieder Hunger. Und der eine oder andere kennt das, man geht frühstückt morgens, man geht aus dem Haus und so weiter, kommt in die Firma, arbeitet und Mittagszeit ist es noch nicht 12 und man hat Hunger. Und jetzt gibt es die Snackbox oder sonstiges und um das zu vermeiden, helfen auch Nahrungsergänzungsmittel. Und das ist
das Beispiel, das kannte ich. Also mein Lieblingsbeispiel dazu ist Pfannkuchen, Apfelpfannkuchen mit ordentlich Zucker drauf. Das habe ich als Kind unheimlich gerne gegessen.
Ja.
Da warst du pappsatt, ne? Ja. Warst du pappsatt, aber eine Stunde später hattest du ja schon wieder Appetit.
Ja, und
ich will gar nicht von Hunger. Ich sage immer, hatte noch keiner von uns, aber Appetit hat man dann kräftig und daran siehst du das, ne? Hoher Zuckerkonsum, Insulin wird ausgeschüttet, Zuckerspiegel geht runter und schon hat man wieder Appetit.
Ja, und letztlich viele, also wenn man so über das Thema Kohlenhydrate spricht, Kohlenhydrate ist ein wichtiger Baustein für uns, den wir zu uns nehmen und das ist letztlich Zucker und das ist auch gut so, das ist Energie für uns, das ist wichtig. Also nicht, ich will nicht immer sagen hier, das ist alles schlecht, aber natürlich ist es so, wenn ich mich bewusst ernähre, also zum Beispiel Weizen ist nicht unbedingt schlecht, aber wenn ich jetzt mir, egal was, das sitzt letztlich auch drin.
Ja.
Aber wenn ich natürlich sage Vollkorn ist das volle Korn, da habe ich alles drin. Aber wenn ich das runterbreche und dann einfach nur das schöne weiße Mehl habe, das pusht dann halt irgendwann meinen Blutzucker, dann habe ich wieder Hunger. Und das kennt der ein oder andere ja auch, der irgendwie sagt, oh, das Weißbrot danach, Und dann hat man noch so die älteren in der Generation, die dann sagen, das Schwarzbrot, so dieses dunkle Vollkornbrot, wo dann man ja auch dann nicht so schnell wieder Hunger hat. Und wenn man das mal selber zu sich nimmt, dann merkt man das ja auch. Also man merkt, dass man erst später wieder Hunger hat. Und jetzt ist das Tolle, dass aber Nahrungsergänzungsmittel, also man darf das Weißbrot essen und man kann etwas dazu nehmen, um den, ich sag mal, das so ein bisschen auszutricksen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt, sag ich mal, alle was Schlechtes essen sollt. Ich will nur sagen, das sind so Sachen, daran wird geforscht.
Auch gerade in den Fällen, wo du das nicht vermeiden kannst.
Genau, das war Geschäftsreise etc. oder je nachdem, wie ich in welchem privaten Situation man sich befindet.
Ich bin dir sehr, sehr dankbar. Du hast drei hervorragende Beispiele genannt für Dinge, die da noch bei euch in der Pipeline sind und die uns wahrscheinlich dann auch jetzt schon als Produkte erwarten oder noch kommen, in den Markt kommen. Und also es lohnt sich wirklich. Also, und ich will nur sagen, da ist richtig Fortschritt, ne? Da passiert viel, da wird geforscht.
Richtig.
Und ihr seid da an der Front und probiert auch die Sachen, wie ich gehört habe. Ja. Es tut mir leid für Rittersport, aber für eure Leute ist das sicherlich gesünder. Ja, also ich glaube, wir könnten immer noch so weitermachen.
Ja.
Aber wir haben jetzt schon eine Weile geredet. Ich denke, wir sollten für heute erstmal Schluss machen. Und gern lade ich dich wieder ein und dann kannst du nochmal weiter die Tür öffnen.
Das wäre schön, ne? Würde ich mich freuen, ja.
Wir haben ja heute auch viel Zeit darauf verwandt, grundsätzliche Sachen, grundsätzliche Orientierung zu geben. Herzlichen Dank, Moritz, dass du heute bei mir warst. Ich hoffe, es hat dir hier bei mir mit Blick auf meinen geöffneten Kleiderschrank in meinem Zimmer hier gut gefallen.
Ja, sehr schön. Also ich fand das super. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Komme natürlich gerne wieder würde mich da auch drüber freuen, also nochmal hier in dem Format dabei zu sein. Also vielen Dank und euch einen schönen Tag und man hört sich.
Ja, danke schön, ciao.